Jede sichere Erkenntnis über den Himmel muss, wie auch alle anderen christlichen Lehren, allein aus dem Wort Gottes entspringen. Ein tiefes, ein sicheres, ein gewisses Verständnis über den Himmel erlangen wir nicht über irgendwelche Träume oder Berichte von Nahtoderfahrungen oder Himmelsreisen. Jesus selbst, er berichtet in Lukas 16, in der Geschichte mit dem armen Lazarus, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Die einzige Richtschnur für Glauben und Leben ist die Bibel, Gottes inspiriertes Wort. Doch wenn wir über den Himmel nachdenken und sprechen, dann haben wir hauptsächlich die Ausführungen vor Augen, die im Neuen Testament aufgezeigt werden, oder? Vor allem das Buch der Offenbarung, aber auch in den Evangelien und Briefen, da finden wir Hinweise, Bilder, Erklärungen zum Himmelreich. Und es ist eine der Grundlagen der christlichen Hoffnung. In diesem Vortrag wollen wir uns aber nun damit beschäftigen, beschreibt denn nur das Neue Testament den Himmel? Oder gibt es auch Hinweise und Beschreibungen im Alten Testament zum Himmel? Was ja auch Gottes inspiriertes Wort ist. Dazu fragen wir uns als erstes, gibt es denn überhaupt eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod im Alten Testament? Gibt es im Alten Testament überhaupt diese Vorstellung, dass nach dem Tod irgendetwas weitergeht? Diese Frage ist ganz grundlegend und auch wichtig. Im Neuen Testament, da ist die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben im Himmelreich sehr, sehr deutlich, unübersehbar. Doch im Alten Testament, da scheint zunächst eine größere Betonung auf das Hier und Jetzt zu sein. Segnungen werden häufig mit irdischem Wohlstand, mit Land und Besitz und Ernte und Nachkommen beschrieben. Hatten Abraham und Mose und David überhaupt an ein Leben nach dem Tod geglaubt? Hatten sie diese Sehnsucht, diese Hoffnung auf ewiges Leben, wie es uns in Jesus versprochen ist? Tatsächlich gibt es einige Theologen, die der Meinung sind, eine himmlische Hoffnung als ein Leben nach dem Tod sei eine ganz späte Randerscheinung im Alten Testament und gehöre gar nicht grundsätzlich zu dem Glauben der Väter. Allerdings beschreibt das Neue Testament im Hebräerbrief ganz eindeutig, dass die Gläubigen im Alten Bund, im Alten Testament, den Himmel erwarteten. Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben siedelte er, das ist Abraham, sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann ab Vers 13. Diese alle, und er zählt ja hier diese Wolke von Zeugen auf, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie die Zeit gehabt, zurückzukehren. Aber sie trachteten nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Hat sich der Hebräerbriefschreiber hier vertan? Hat er das Alte Testament und die Berichte von Abraham und Jakob und den anderen Glaubensfehlern, hat er sich falsch ausgelegt? Das ist ganz unmöglich. Gott hat durch seinen Geist das Neue Testament genauso eingegeben wie das Alte Testament. Der alte Baptist Nehemiah Cox, er sagte einmal ganz treffend, der beste Ausleger des Alten Testaments ist der Heilige Geist, der zu uns spricht im Neuen. Um wirklich sicher zu gehen, wie das Alte Testament zu verstehen ist, können wir uns auf die inspirierte Auslegung im Neuen Testament verlassen. Wir wissen also, dass die alttestamentlichen Heiligen eine Ewigkeitshoffnung hatten. Wo finden wir denn diese Hoffnung im Alten Testament? Tatsächlich finden wir reichlich Hinweise in allen Teilen des Alten Testaments. Sowohl in den Geschichtsbüchern als auch in der Weisheitsliteratur und auch in den Propheten. Ich will mal einige Beispiele herausgreifen. Mit der Schöpfungsgeschichte in den ersten beiden Kapiteln der Bibel kommen wir im dritten Kapitel schon zum Sündenfall und dem Tod als Bestrafung für die Sünde. Doch es wird sehr deutlich, dass der Mensch ursprünglich für das ewige Leben geschaffen war. Hier heißt es in Genesis 3, Vers 22, und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe? Adam und Eva, der gesündigt hat, der Mensch, der gesündigt hat, er soll jetzt nicht auch noch den Baum des Lebens nehmen und ewig leben? Vers 24, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Der Baum des Lebens, er stand für die ewige Herrlichkeit in Gemeinschaft mit Gott. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Doch durch die Sünde ist der Zugang versperrt. Die Bibel beginnt also schon ganz zu Anfang mit dem Thema Ewigkeit. Wie haben wir eigentlich dieses ewige Leben, zu dem wir bestimmt waren, wie haben wir das eigentlich verloren? Ja, die herrliche Ewigkeit wurde scheinbar verspielt. Und dennoch zeigt uns das Alte Testament die Hoffnung auf, die alle Gläubigen teilten, dass Gott einen Heilsplan geschaffen hat, einen Weg geschaffen hat, wie Menschen wieder zurückfinden können zum ewigen Leben. Dass sie nicht den völligen Tod sehen müssen, nicht den ewigen Tod sehen müssen. Im 1. Mose 5 lesen wir von Henoch, der hinweggetan wurde. Gott nahm ihn hinweg als ein Ausdruck nicht für das Begräbnis, sondern dass er in die direkte Gegenwart Gottes gebracht wurde. Oder Elia, der von einem feurigen geistlichen Wagen abgeholt wurde, direkt in Gottes Gegenwart, ohne dass er starb. Gläubige Männer, die den Tod nicht sahen, sondern aufgenommen wurden bei Gott. In 2. Mose 3, da stellt sich Gott dem Mose am brennenden Dornbusch vor, indem er sagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und ihr kennt die Stelle, Jesus zitiert genau diesen Satz gegenüber den Sadduzäern, die nämlich nicht an ein ewiges Leben, an eine Auferstehung der Toten glauben. Und er sagt, Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebendigen. Also Gott würde sich nicht Gott Abrahams nennen, wenn Abraham gar nicht mehr existieren würde. Zur Zeit Mose war Abraham schon lange begraben in einer Steinhöhle, aber Gott ist immer noch der Gott Abrahams. Er war es nicht nur. David bezeugt 2. Samuel 12, Vers 23, als sein Kind gestorben ist aufgrund seiner Schuld. Jetzt aber, da es tot ist, wozu sollte ich noch fasten? Kann ich es etwa noch zurückbringen? Ich gehe einmal zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. Klare Vorstellung. Ja, David, er wird irgendwann sein Kind wiedersehen, das gestorben ist, aber das Kind wird nicht wieder zurückkommen hier in diese Welt. Oder auch in der Weisheitsliteratur. Hiob, der so viel Leid ertragen hat, der scheinbar alles verloren hat, wozu es sich zu leben lohnt. Und dem zeitweise der Tod lieber war als das Leben. Und der dachte irgendwie, irgendein Totenreich, wo ich einfach nur liegen kann, das ist mir viel lieber als all diesen Schmerz zu erleiden, sagt dann doch in Hiob 19, Vers 25, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Also Hiob glaubte daran, wenn auch sein ganzer Körper, seine Haut, sein ganzer Leib zerschunden ist, völlig niedergekommen ist, gestorben ist, dass er doch wieder im Fleisch, also mit einem neuen Körper, Gott sehen wird in Gemeinschaft. Auch in Psalm 49, da singen die Söhne Korachs zunächst von der Unmöglichkeit, wie ein Mensch überhaupt eine Seele retten kann. Kann keiner bezahlen, auch nicht für einen anderen. Und selbst die mächtigsten, die angesehensten Männer, die wohlhabendsten und einflussreichsten Männer, sie alle sterben, genauso wie das Vieh. Kein Unterschied. Und dann bekennen sie, Psalm 49, Vers 15, Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Asaph, im berühmten Psalm 73, er ist sehr verzagt. Er sieht, den Gottlosen geht es total gut, aber den Frommen, den Gläubigen, die haben so viel Elend, so viel Mühsal. Und dann klagt er darüber und dann geht er doch in den Tempel, in das Heiligtum und er denkt drüber nach, über die Ewigkeit und plötzlich wird das ganze Bild wieder gerade gerückt. Vers 23, doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher, das heißt nach diesem Leben, nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen? Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Am meisten Hinweise gibt es dann aber in den Propheten. Einiges werden wir gleich noch näher anschauen. Doch als Beispiel greife ich einmal zwei Stellen auf. In Jesaja Kapitel 26, Vers 19, da schreibt der Prophet, deine Toten werden lebendig. Meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Also auch wenn der Körper nach dem Tod im Grab zu Staub wird, wie es seit Adam der Fluch der Menschheit ist, vom Staub bist du genommen, zu Staub sollst du wieder werden, so verkündet Jesaja hier die Bewohner des Staubes, das heißt die Toten, sie werden wieder auferstehen. Es wird ein Leben geben nach dem Tod. Und auch Daniel schreibt in Daniel 12, Vers 2, und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Diese Stellen zeigen uns sehr, sehr deutlich auf, dass die Erwartung eines Lebens nach dem Tod alles andere als eine Randerscheinung im Alten Testament ist. Die Hoffnung auf ewiges Leben zieht sich von Anfang bis Ende durch. Wenn wir also verstehen, dass die Ewigkeitshoffnung eine Tatsache ist im Alten Testament, dann stellen wir uns als nächstes die Frage, wie sieht denn diese Hoffnung konkret aus? Woran dachten denn die alttestamentlichen Heiligen, wenn sie über die Ewigkeit, über den Himmel nachdachten, wenn sie das ersehnten? Beschreibt das Alte Testament uns nicht nur das Das eines Lebens nach dem Tod, sondern auch das Wie eines erhofften und geglaubten ewigen Lebens? Die Antwort ist ja, aber. Ja, es gibt einige Beschreibungen des Himmelreiches. Eigentlich sogar recht viele Beschreibungen des Himmelreiches. Aber es gibt einige Schwierigkeiten, diese in richtiger Weise auszulegen. Deshalb zunächst ein paar Hinweise zur Auslegung prophetischer Texte im Alten Testament. Etwas mehr als ein Viertel des Alten Testaments zählt zu den Prophetenbüchern. In gewisser Weise ist natürlich die ganze Bibel, alle Bücher der Bibel sind prophetisch. Das bedeutet, sie sind Gottes geoffenbartes Wort an uns Menschen. Die Bibel ist das prophetische Wort. Die prophetischen Bücher heißen aber in besonderer Weise prophetisch, weil sie ausdrücklich von Männern verfasst wurden, die in der Kraft und unter der Leitung des Geistes Gottes in Israel auch tatsächlich von Gott in das Prophetenamt berufen wurden. Das heißt, sie sollten in einer ganz konkreten Zeit zu einem ganz konkreten Volk Gottes Wort vollmächtig aussprechen, aussagen. Sie hatten eine besondere Botschaft, die Gott auftrug, die sie dann auch predigten und schriftlich in Prophetenbücher verfassten. Und es ist hilfreich zu verstehen, dass Gott jedes Wort der Heiligen Schrift eingegeben hat durch seinen Geist. Gleichzeitig gebraucht Gott aber unterschiedliche Männer, und auch unterschiedliche Stile, unterschiedliche literarische Formen, um sein Wort festzuhalten, um sich selbst und seine Lehren zu offenbaren. Man spricht hier von Genres oder Gattungen. Nach diesen Gattungen ist das Alte Testament in unserer Bibel auch sortiert. Ja, Geschichtsbücher, Weisheitsliteratur und die Prophetenbücher. Nicht nach Zeit, wie man das sich denken könnte, aber selbstverständlich lesen wir die Psalmen anders als das Buch Chronik. In den Geschichtsbüchern können wir relativ objektiv das Handeln Gottes mit den Menschen, speziell mit dem Volk Israel, nachverfolgen. Wie in einem Geschichtsbuch. Die Psalmen sind Gebetslieder. Oftmals kennt man hier nicht genau den historischen Kontext, wann das aufgeschrieben wurde. Und dennoch offenbaren sie etwas von der Gemeinschaft des Gläubigen mit dem lebendigen Gott. Sie offenbaren etwas über das Wesen Gottes, über sein Handeln. Aber diese Lieder sind voller Poesie, wie auch unsere Lieder oft. David und die anderen Psalmisten, sie gebrauchen lauter Bilder, lauter sprachliche Stilmittel, um den Gefühlen ihrer Seele Ausdruck zu verleihen. Das ist ganz normal in Poesie. Da ist von Säulen der Erde die Rede oder von den Flügeln der Morgenröte. Und selbstverständlich sind das dichterische Bilder, um etwas auszudrücken, um etwas den Menschen vor Augen zu malen, um Gefühle irgendwie bildlich darzustellen. Die Prophetenbücher sind so eine Art Mischung zwischen Geschichtsbüchern und Weisheitsliteratur. Tatsächlich ist der Dienst und der Auftrag der Propheten in einem ganz bestimmten historischen Kontext. Sie hatten Aussagen von Gott an ganz bestimmte Menschen in ihrer Zeit gerichtet. Und gleichzeitig gebrauchten sie für ihre Ermahnungen, für ihre Trostworte, für ihre Vorausschau, was Gott tun wird, sie gebrauchten sprachliche Formen, die wir aus der Poesie kennen. Oftmals wird der direkte historische Bezug gar nicht so ganz genau genannt oder einzelne Aussprüche sind nicht ganz richtig, nicht einfach voneinander abzugrenzen. Aber diese Verbindung von einem tatsächlichen historischen Situation und dieser poetischen Sprache, sie macht es nicht immer ganz einfach, einzelne Abschnitte richtig auszulegen. Martin Luther, er schreibt in seiner Auslegung zu Habakuk über die Prophetenbücher allgemein Folgendes. Das hat bisher viele irre gemacht bei den Propheten, dass, wenn sie vom jüdischen Reich reden, kurz abbrechen und von Christus mitunter reden. Und dann meint jeder, der ihre Weise nicht versteht, sie hätten eine seltsame Weise zu reden, wie solche, die keine Ordnung halten, sondern alles durcheinander werfen, dass man sie nicht fassen und nicht richtig verstehen kann. Nun ist es keine lustige Sache, ein Buch zu lesen, das keine Ordnung hält. Es ist aber unsere Schuld, die wir die Sprache nicht verstanden, noch die prophetische Weise richtig erkannt haben. Denn es kann nicht anders sein. Der Heilige Geist ist weise und macht die Propheten auch weise. Ein Weiser aber muss wohl reden können. Daran mangelt es niemals. Wer aber nicht recht hört oder die Sprache nicht genügend versteht, dem mag es wohl vorkommen, sie reden schlecht, weil er kaum ein Wort der Hilfe höret oder vernimmt. Wir wollen uns also mit den Propheten beschäftigen und einige grundlegende Aspekte betrachten, die uns helfen können, diese prophetische Redeweise besser einzuordnen, bevor wir uns die konkreten Stellen in Bezug auf den Himmel anschauen. Wie schon gesagt, die Propheten sind voller poetischer Bildsprache. Es war die Aufgabe der Propheten, den Menschen ihrer Zeit nicht nur irgendwelche Informationen weiterzugeben, sondern sie sollten Gottes Wort verkündigen, so dass es eine eindrückliche Wirkung auf den Hörer hinterließ. Es war ihre Aufgabe, so zu den Menschen zu reden, dass sich etwas verändert, dass sie betroffen sind, dass ihr Herz zur Buße ausgerichtet wird oder mit Freude und Hoffnung und Zuversicht erfüllt wird. Und eine der Hauptstilmittel der Poesie ist hier auch die Bildsprache. Bilder sollen helfen, die Worte mit Gefühlen zu verankern eine bleibende Erinnerung herzustellen, eine Verständnishilfe zu sein. Und deswegen gebrauchen die Propheten Vergleiche und Metaphern, Personifikationen oder Übertreibungen. Zum rechten Verständnis ist es aber wichtig, diese richtig einzuordnen und als Poesie erstmal wahrzunehmen, damit wir den wahren Wortsinn, die wahre Aussage auch richtig verstehen. Jesaja 44, Vers 22, da sagt Gott: Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Das ist hier ein Reimschema, so kann man sich das besser merken. Und die Bilder geben einen ganz lebendigen Eindruck dieser Wahrheit. Habt ihr schon mal gesehen, wie der Nebel am Morgen plötzlich vergeht? Heute Morgen habe ich es gesehen. Jesaja verspricht, wisst ihr, genau so, wie der Nebel plötzlich emporsteigt und nicht mehr da ist, so werden eure Sünden weggenommen werden. Heißt das, auf die gleiche physikalische Weise, wie der Nebel vom Erdboden sich löst und verdunstet, verdunsten auch unsere Verbrechen? Natürlich nicht. Der Wortsinn ist nur zu finden, wenn wir die Bildebene und die Sachebene in richtiger Weise miteinander synchronisieren, richtig miteinander verbinden. Was Jesaja sagen will, ist genauso wirksam, genauso vollständig, vielleicht genauso geheimnisvoll, wie der Nebel am Morgen verschwindet. Ohne dass irgendein Mensch das bewirken kann. Ohne dass irgendjemand, ein Mensch, den Nebel zusammenkehren kann. Genau so wird Gott eure Verbrechen wegnehmen. Mal führen die Propheten die Zuhörer bildlich in einen Gerichtssaal, in dem Gott das Volk anklagt und selbst als Zeuge und als Richter auftritt. Und die Menschen, sie sollten sich fühlen wie auf der Anklagebank. Und wenn man das liest, dann merkt man, das hat eine unglaubliche Sprachgewalt, um den Ernst des Gotteswortes nahezubringen. Lässt man nun diese sprachlichen Eigenarten der Propheten aber außer Acht, dann läuft man Gefahr, sie falsch zu verstehen und zieht falsche Schlüsse auch hinsichtlich der Zukunft, die sie ankündigen. Manchmal übertreiben die Propheten bewusst. In Jesaja 55, da heißt es, dass die Berge hüpfen und die Hügel vor Freude und die Bäume klatschen in die Hände. Ja, es ist eine bildliche Übertreibung. Aber dennoch ist es eine wahre Ankündigung, dass sich die ganze Schöpfung erfreuen wird an dem Heil Gottes. Selbst die Berge und die Bäume. Nein, sie haben keine Hände, aber sie werden sich freuen an dem Heil Gottes. Stellt euch vor, die Berge könnten hüpfen und die Bäume in die Hände klatschen. Viele Aussagen werden bildlich, werden plastisch dargestellt, um ein so umso größeres Verständnis, einen umso größeren Eindruck dieser geoffenbarten Wahrheit zu erlangen. Johannes der Täufer, er zitiert Jesaja 40. In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg soll und Hügel soll erniedrigt werden und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Das ist ein ernster Aufruf. Sowohl von Jesaja als auch von Johannes dem Täufer, dem Propheten. Aber es ist kein Auftrag eines großen Straßenbauprojekts in der Wüste Israels, sondern ein Bild für die notwendige Buße, alle Hindernisse zu entfernen, die zwischen uns und Gott stehen. Ein Aufruf zur Buße. Und in dieser Wirkung, in dieser Sprachgewalt, mit diesen Sprachbildern kündigen die Propheten manchmal zukünftige Dinge an mit Bildern und Beschreibungen aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, wir kennen das selber in unserem Sprachgebrauch. Bei einer befürchteten Niederlage, da sagen einige: Oh, ich glaube, mir droht ein Waterloo. Habt ihr schon mal gehört? Was bedeutet das? Was bedeutet das, mir droht ein Waterloo? Nun, Waterloo ist ein Ort in Belgien. aber nicht nur irgendein Ort, sondern an diesem Ort wurde Napoleon nach jahrzehntelanger Schreckensherrschaft von den alliierten Truppen auf einmal vernichtend geschlagen. Er, der scheinbar ganz Europa beherrschen konnte, er wurde hier bei Waterloo in einer Schlacht vernichtend geschlagen. Nun, wir sagen, mir droht ein Waterloo. Nicht, dass wir denken, ich bin Napoleon, sondern mir steht eine große Niederlage bevor. Bilder aus der Vergangenheit für etwas, was wir in Zukunft erwarten. Oder mir schrieb neulich jemand, ich bin bereit, nach Canossa zu gehen. Stellt euch mal vor, er hatte gar nicht vor, nach Norditalien zu marschieren, sondern er spielte auf den erniedrigenden Bußgang Heinrich IV. Zum damaligen Papst an. Sprichwörtlich der Gang nach Canossa. Aber in dieser Form verwenden auch die Propheten teilweise vergangene Bilder der Rettung, wie zum Beispiel den Auszug aus Ägypten, die Wanderung durch das Schilfmeer, wo Gott plötzlich einen Weg gebahnt hat durch das Wasser, wo man eigentlich dachte, hier ist Ende. Und die Propheten gebrauchen diese Bilder, um eine erneute Rettungshandlung, nämlich aus dem Exil, aus der Gefangenschaft in Babylon anzukündigen. Um deutlich zu machen, mit genauso viel Kraft, mit genauso viel Segen, mit genauso viel der kräftigen, mächtigen, rettenden Gegenwart Gottes, wie damals bei dem großen Exodus, dem Auszug aus Ägypten, werde ich erneut an diesem Volk handeln. Damit ihr euch das vorstellen könnt, Bilder einer vergangenen Zeit für das, was kommen soll. Oder die Propheten sprechen in Bildern der Sintflut über kommendes Gericht, zum Beispiel über die Babylonier. Habakuk schreibt, zu Strömen spaltest du die Erde, bei deinem Anblick erbeben die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. In dem Kontext, dass Gott Babylon, das mächtige Reich, stürzen wird. Aber stellt euch vor, bei dem Sieg der Perser über die Babylonier gab es nicht eine große Flut oder ein großes Gewitter, sondern es waren Bilder, dass die Perser die sorglosen Babylonier völlig überwältigen werden wie eine Flut. Wie damals bei Noah. Hesekiel, er prophezeit, König David wird kommen als Fürst in der Mitte des Volkes. Maleachi spricht von Elia, den Gott senden wird noch vor dem Gerichtstag, der noch einmal zur Buße aufrufen wird. Und auch das sind vergangene Bilder, die gebraucht werden, um zu beschreiben, was noch kommen wird. David wird nicht auferstehen, um wieder König über Israel zu werden. Israel hatte viele Könige gehabt, doch David war der beste und größte König, den Israel jemals gehabt hat. Hesekiel prophezeit mit dem Bild von König David Jesus, den Sohn Davids, der sogar ein noch besserer, ein noch größerer König ist, der die Hütte Davids wieder aufrichten wird, den Thron Davids in Ewigkeit besitzt. Hesekiel spricht von David, um anschaulich zu machen, wir erwarten einen großen, einen guten, einen vollkommenen König. Das beste Bild, das nächste, der beste Vergleich ist König David, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und Johannes selbst erklärt seinen Jüngern, dass Johannes der Täufer die Erfüllung von der Elia-Verheißung ist. Er ist Elia, der kommen soll, Matthäus 11, Vers 14. Nicht der wiedererstandene Elia wird kommen, sondern Johannes, von dem es heißt, dass er mit dem Geist, also der Gesinnung und der Kraft Elias erfüllt ist. Hätte Maleachi gesagt, Johannes der Täufer wird kommen vor dem Gerichtstag, hätte sich niemand etwas darunter vorstellen können. Doch wenn es heißt, ich sende Elia, dann wussten alle, was für ein Mann Gottes wird hier nochmal auftreten und zu Buße rufen. Furchtlos, ernsthaft, deutlich. Wie legt man also solche Prophetien aus? Neben dem inhaltlichen Verständnis sehen wir, gerade auch durch das Neue Testament, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier aus neutestamentlicher Perspektive das Alte Testament anschauen, weil das Neue Testament ist ein Fortschritt der Offenbarung. Es ist immer gefährlich, wenn man von dem Alten Testament ausgeht, um das Neue Testament auszulegen, sondern das Ende, der Abschluss, die Vollendung der Offenbarung finden wir im Neuen Testament. Das heißt, manches, was schattenhaft, was bildlich im Alten Testament beschrieben wird, finden wir dann in ganzer Klarheit, in vollem Licht im Neuen Testament. Aber wir sehen auch im Neuen Testament, dass sich einige alttestamentliche Prophetien fortschreitend erfüllen. Auch das ist wichtig bei der Auslegung. Es erfüllt sich in Wirklichkeit, aber häufig in zwei Schritten. Ein Beispiel ist Jesaja 35. Hier heißt es, Vers 3, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge der Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie allein sein. Jesaja gibt uns hier ein wunderschönes, ein paradiesisches, himmlisches Bild. Als Johannes der Täufer zur Zeit Jesu im Gefängnis saß, da fragt er und da lässt er zu Jesus senden und fragt, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus weist auf die Zeichen hin, die er tut. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören. Ja, mit Jesus hat die Erfüllung dieser Verheißung in Jesaja begonnen. Sein Werk ist der Grund, die Ursache, warum der Fluch dieser gefallenen Schöpfung besiegt ist. Doch natürlich, es gibt heute noch Krankheiten. Es gibt heute noch Blinde und Lahme und Taube. Es gibt noch wilde Tiere, dürre Wüsten, Gefahren und Schrecknisse. Doch es hat hier geistlich etwas begonnen, was seinerzeit zur Vollendung kommt. Es ist nicht nur irgendwie eine Art Vorschatten, nicht nur irgendwie eine Vorerfüllung. Hier hat die Erfüllung begonnen mit Christus. Aber es wird seinerzeit zur Vollendung kommen bei der Überwindung des ganzen Sündenfluches, wenn Christus kommt mit seinem Reich. Die frühe Gemeinde, sie legte diesen Vers aus und nannte sich der Weg. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie nannten sich der Weg, die des Weges sind, hier mit Hinblick auf diese Stelle. Die Gemeinde ist die Versammlung derer, die auf dem Weg ins Himmelreich sind, wo kein Unreiner mehr drauf treten kann. Im Himmel wird es sich geistlich und physisch erfüllen. Der Hebräerbrief, er zitiert in Hebräer 12, Vers 12 diese Weissagung. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Hier ein direktes, wörtliches Zitat von Jesaja. Und macht gerade Bahn für eure Füße. Und jetzt, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand in Herrn schauen wird. Seht ihr, die Gemeinde sieht, hier ist es geistig der Anfang. In der Gegenwart sehen wir dürfen teilhaben an dieser himmlischen Verheißung. Wir sind jetzt schon gekommen, das ist auch Hebräer 12, zu dem geistlichen Berg Zion, den man zwar nicht anfassen kann, aber zu dem wir doch schon hingekommen sind, zu der Versammlung der Heiligen, wie wir im ersten Vortrag schon gehört haben. Und geistlich dürfen wir zum ersten Mal durch den Glauben mit Gott gehen. Mit ihm wandeln und nicht abirren wie ein Lahmer. Deswegen heißt es, richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Fördert die Heiligung in eurem Leben. So legt die neutestamentliche Gemeinde hier Jesaja 35 aus. Im Himmelreich wird es weder geistliche noch körperliche Lähmungen geben, sondern springender Jubel. Aber es beginnt mit der Erneuerung unserer Seele. Und in dieser Weise lassen sich tatsächlich einige Texte auslegen, in dem Beginn einer geistlichen Erneuerung, die beginnt mit Christus und dem Glauben, die dann aber völlig und in allen Bereichen zur Vollendung kommt, wenn Christus wiederkommt und sein Himmelreich aufrichtet. Oftmals weissagen die Propheten auch in der Sprache des alten Bundes über den Segen des neuen Bundes. In Maleachi heißt es, dass von Anfang der Sonne bis zu ihrem Untergang Gottes Name groß sein wird unter den Nationen. Und wie soll das stattfinden? Ja, die Völker werden an allen Orten Rauchopfer und reine Opfergaben bringen. Bringen die Gläubigen heute weltweit Tieropfer auf Altären zur Anbetung Gottes? Nein, der alte Bund ist abgetan. Christus ist das einzige, ein für alle Mal ausreichende, gültige Opfer. Hat sich diese Prophezeiung erfüllt? Ja, durch die Mission, durch die christliche Gemeinde an allen Orten. Überall da, wo Gott angebetet wird, da ist es ein geistliches, heiliges Opfer. Maleachi beschreibt den Gottesdienst in der Sprache des alten Bundes, um den Segen der weltweiten Ausbreitung des Christentums im neuen Bund zu verkünden. Bildsprache. Wie gesagt, in der Auslegung sind die Propheten nicht immer ganz einfach oder eindeutig, aber es hilft sich zu erinnern, in welchem historischen Kontext die Propheten denn lebten und zu welchem Volk sie sprachen, was für Stilmittel sie damals benutzten, damals bekannte Bilder auch, die einen Hintergrund mit sich brachten und auch inwiefern das Neue Testament vielleicht weiteres Licht auf diese Erfüllung wirft. Darum kommen wir jetzt hier zum dritten Punkt, alttestamentliche Bilder für den Himmel. In diesem Sinn möchte ich heute drei wiederkehrende alttestamentliche prophetische Bilder des Himmels betrachten, aus denen wir bereits einiges lernen dürfen, wie es im Himmel sein wird. Und dabei halten wir im Blick, dass wir den Wortsinn der Bilder versuchen richtig zu deuten, aber auch nicht jedes Bild bloß und ausschließlich als eine Metapher verstehen. Auch da ist eine Gefahr. Das erste Bild, das sich sehr, sehr häufig wiederholt im Alten Testament für den Himmel, ist der Paradiesgarten. Der Paradiesgarten. Wenn die Propheten in die Zukunft schauen, wenn der Herr ihnen eine Offenbarung gibt über die Ewigkeit, dann mit einer Schau, in der der Fluch der gefallenen jetzigen Schöpfung dieser Welt nicht mehr regiert. Der Fluch der Schöpfung ist abgetan. Und das ist tatsächlich die Kernbotschaft jeder Himmelschau im Alten Testament. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag das deutlich macht. Es ist die Schau dessen, dass der Fluch der Gefallenheit und Sünde weggetan ist. Der Fluch der Sünde, der Fluch des Bundesbruchs zwischen Mensch und Gott ist hinweggetan. Zu Beginn des Alten Testaments wird uns ja die ganze gute Schöpfung Gottes beschrieben, wie er alles gut gemacht hat. Und er hat diesen gesonderten Garten Eden eingerichtet, der in allen Belangen perfekt auf die Bedürfnisse des Menschen abgestimmt ist. Es ist ein Paradiesgarten. Bäume voller Frucht und Nahrung, Tiere, die friedlich mit den Menschen leben. Adam darf allen ihren Namen geben. Tiere, die den Menschen untertan sind, Adam darf herrschen über sie. Es ist kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Dorn und Disteln, keine vergebene Mühe, kein Hunger, keine Missernte, keine Sorgen. Und gleich zu Beginn erinnert uns die Bibel an diesen vollkommenen Zustand der Schöpfung, die einmal war. Den Garten Eden, den Garten der Wonne. Durch die Propheten erinnert Gott nun das Volk, gerade in Zeiten ganz großen Ungehorsams, in Zeiten des Gerichts, dass die Sünde und der Bundesbruch der Grund ist, warum diese Welt kein Paradiesgarten mehr ist. Die Propheten erinnern die Leute, nun das ist doch genau der Grund, warum es euch schlecht geht. dass ihr ungehorsam seid. Wie könnt ihr denn darin fortfahren? Aber gleichzeitig offenbart Gott den Menschen eine Hoffnung durch die Propheten, eine neue, eine wiederhergestellte Schöpfung. Das Bild des Paradiesgartens ist das Bild einer wiederhergestellten Schöpfung, die wie der Garten Eden ist. Und das sollten die Menschen damals und auch heute hören, um ermutigt zu werden, um aufgeweckt zu werden, diese Hoffnung nicht zu missachten oder zu ignorieren. Jesaja weissagt in Jesaja 11 von dem Spross aus dem Baumstumpf Isai. Das ist natürlich auch ein Bild für den Stammbaum Davids. Sein Vater hieß Isai. Und dieser versprochene Zweig, dieser versprochene Spross, das ist der Davidssohn Jesus Christus. Und Jesaja beschreibt seine Gerechtigkeit und wie er die Gottlosen richten wird. Und dass das Leben nach diesem Gericht durch Jesus so sein wird. Jesaja 11, Abvers 6. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Und an jenem Tag wird es geschehen. Der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesaja verspricht hier ein erneuertes Paradies. Und zwar durch das Werk Jesu Christi, dem Sohn Davids, den versprochenen König. Und die Kernaussage finden wir hier in Vers 9. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll sein von Erkenntnis des Herrn. Darum geht es. Nichts Böses mehr, nichts Verderbliches mehr, sondern wiederhergestellte, gute, friedliche, sorglose Schöpfungsordnung. Ohne all den Fluch, den die Sünde in diese Welt hineingebracht hat. Stellt euch vor, die natürlichen Feinde in dieser Schöpfung, die so entgegenstehen, die man niemals zusammenstellen kann. Stellt euch vor, diese leben friedlich zusammen. Wolf und Lamm, Leopard und Ziegenbock, Kuh und Bär. Kein Fressen und gefressen werden. Stellt euch einmal vor, ein Löwe frisst Stroh. Hat dieses Bild nicht eine Sprachgewalt? Eines der kräftigsten Raubtiere tut niemandem mehr etwas zuleide. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das nicht ein utopischer Friede? Nein. So wird es im Paradies sein, das ewige Himmelreich. Noch im ersten Garten Eden, da verfluchte Gott die Schlange und sagte, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, also deinen Nachkommen, und ihrem Nachkommen, ihrem Samen. Ist es nicht interessant, dass Jesaja nun hier verheißt, der Same der Frau, also ein Säugling, kann hier mit Schlangen spielen? Es ist das Bild überhaupt für die Überwindung des Fluches seit dem Sündenfall. Ein Tier wird mit Schlangen spielen. Gibt es kein anderes Spielzeug? Hier wird ausgedrückt, der größte Fluch, der seit dem Sündenfall besteht, wird hinweggetan sein. Heißt das, dass es Tiere gibt im Himmelreich? Ja, ich denke schon. Ich glaube nicht, dass es nur Bilder sind. Ja, ich denke, es wird Tiere im Himmel geben. Sie sind Teil der Schöpfung und auch Teil der erneuerten Schöpfung. Aber werden im Himmel Wolf und Lamm immer als Paar auftreten? Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht um den Frieden, der hier ausgedrückt wird. Die größten Feinde durch den Fall dieser Schöpfung werden dort friedlich in Harmonie leben. Es wird kein Streit, keine Feindschaft, keine Gefahr, kein Lebenskampf mehr geben. Es wird nichts Böses geben, nichts Verderbliches geben, weil eine volle Erkenntnis, eine heilige Erkenntnis Gottes besteht. So, dass die ganze Schöpfung geordnet, ausgerichtet ist auf Gott in seiner Heiligkeit. Amos 9, Vers 13. Amos 9, Vers 13. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Erinnert ihr euch an den Fluch Adams, dass er mit Mühe im Schweiße seines Angesichts den Acker bearbeiten muss? Der Boden bringt aber Dornen und Disteln hervor. Es ist harte, es ist mühsame Arbeit. Das Leben ist nicht leicht. Es ist ein Überlebenskampf. Doch im Himmel wird dieser Fluch aufgelöst sein. Keine mühsame Arbeit, dann langes Warten und vielleicht am Ende doch geringer Ertrag. Nein, Saat und Ernte treffen zusammen. Und alles wird im Überfluss sein. Säfte und Nahrung fließen über. Ein paradiesisches Bild. Jeder Bauer, der den Acker pflügt, erwartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem er das Getreide endlich schneiden kann. Im Himmel wird es diese Zeit des Sehnens, des Wartens nicht geben. Jeder, der einen Weinberg sät, erwartet auf den Tag, an dem er endlich die reifen Trauben zu Most und Wein verarbeiten kann, damit er es auch genießen kann. Amos sagt, das Traubentreten wird mit der Saat zusammenfallen. Im Himmel wird die Arbeit und der Lohn zusammentreffen. Es wird nichts ausbleiben, es wird kein schweres Ausharren, kein sorgenvolles Warten bestehen. Natürlich sind das Bilder aus dem alltäglichen Leben, Bilder aber für die echte, reale und volle Freude an der erneuerten Schöpfung. Und ja, wir werden dort arbeiten. Wir werden dort nicht wie in einem Schlaraffenland irgendwie nur faul rumliegen. Wisst ihr eigentlich, warum das Schlaraffenland Schlaraffenland heißt? Schlaraffenland heißt übersetzt Land der faulen Affen. Schlafende Affen, Land der schlafenden Affen. Nun, das ist das Himmelreich nicht. Arbeit wird geheiligt sein. Und Arbeit wird nicht mehr mit dem Fluch behaftet sein. Saat und Ernte treffen zusammen. Mühe und Lohn. Ja, ich glaube, es sind Bilder, aber vielleicht erfüllen sie sich konkreter, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube, es wird Pflanzen und Früchte und Felder und Arbeit geben im Himmel. Aber in völlig gesegneter, in völlig geheiligter Form. Aber der Schwerpunkt dieser Bilder ist für uns alle klar zu erkennen. Der Fluch einer gefallenen, verfluchten Schöpfung ist aufgelöst. All das, was uns Sorgen bereitet, was uns Mühe bereitet, was uns kraftlos macht in diesem Leben, es wird weggetan sein. Arbeit und Nahrungsgewinn wird voller Freude sein. Wie die Freude bei der Ernte. Kein Frust, kein Kampf, kein Sorgen, kein Hungern. Ein Paradiesgarten. Jesaja 51, Vers 3. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Strümmerstätten. Und er macht seine Wüste, hört einmal, wie Eden. Und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesanges. Hier vergleicht Jesaja die zukünftige Hoffnung sogar direkt wortwörtlich mit dem Garten Eden. Die Trümmerstätten werden wieder aufgebaut. Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebten, sie erinnern sich oftmals sehr schmerzvoll, nicht nur an den Terror des Krieges selbst, an all den Schmerz und die Verluste und die Gewalt, sondern hört einmal, sie berichten ganz häufig auch von der schweren Zeit danach. als sie die Städte voller Trümmer sehen mussten. Alles, was über Jahrhunderte aufgebaut wurde, plötzlich im Nu alles vernichtet war. Überall nur Schutt und Asche auf den Straßen. Und dann musste alles mühsam wieder aufgebaut werden, unter schwersten Bedingungen. Alles wirkt wüst und öde und hoffnungslos. Die Häuser niedergerissen und oft auch die Herzen niedergerissen beim Anblick dieser Zerstörung, des Zusammenfalls, der Trümmer. Und Israel erlebte das mehrfach. Gott strafte sie in seiner Gerechtigkeit. Er ließ Kriege kommen und Zerstörung über sie. Doch Jesaja weissagt hier, auch wenn ihr jetzt betrübt seid, auch wenn es so aussieht, als wenn Israel nie wieder zum alten Glanz und in alter Pracht bestehen wird, der Herr wird diese Trümmerwüste wieder wie den Garten Eden machen. Aber nicht nur nach den Kriegen, sondern alles ist so vergänglich in dieser Schöpfung. Alles geht ein. Alles hat ein Ende, alles verwest, alles rostet, zerbricht, verfällt in dieser Schöpfung. Mensch und Tier und alles, was wir aufbauen, es wird irgendwann wieder niedergerissen werden. Und es ist traurig zu erleben, wie nichts bleibt. Es ist traurig. Doch die Aussage dieses Bildes hier, dieser Prophezeiung, sie liegt wieder hier im zweiten Teil. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Im Himmel wird es keinen Verfall, keine Trümmer, nichts Fruchtloses, nichts Heruntergekommenes, nichts Kaputtes mehr geben. Und auch nicht mehr die Trauer über das, was vergangen ist. Jesaja berichtet uns hier, wie es zu diesem Paradies kommen wird. Gott wird einmal alles zerstören und vernichten. Der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken, aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Wir haben heute Morgen gehört von Petrus, 2. Petrus 3, der genau das gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde und die werden in Gerechtigkeit bestehen und nicht mehr vergehen. Die ganze Schöpfung, die ganze erste Schöpfung wird zerfallen, doch der neue Paradiesgarten, den Gott daraus formt. Diese neue Schöpfung wird in Ewigkeit nicht mehr zerschlagen werden. Und es wird kein Sündenfall mehr geben. Es wird kein Zusammenbruch mehr geben. Das ist auch die Verheißung in Hesekiel 36. Hesekiel 36 ist ein wunderbares Kapitel, eines der schönsten Kapitel im Alten Testament. Es beschreibt den neuen Bund, dass Gott das Herz aus Stein hinwegnimmt und ein fleischernes, empfindsames Herz schenkt zur Freude an dem Gesetz Gottes. Ein wunderbares Bild. Und ja, uns allen ist klar, das ist ein Bild. Das ist hier keine antike Beschreibung einer seltsamen Herz-OP. Hier steht es geht hier um geistliche Wiedergeburt, um Herzenserneuerung. Und gerade im Neuen Testament verstehen wir, was damit wirklich gemeint ist. Dass der Geist in die Herzen der Gläubigen kommt, Glauben schenkt an Christus, wir ein neues Leben haben, wir sind eine neue Schöpfung. Nun, das ist das, was in Christus durch den Glauben begonnen hat. Und nun fährt Hesekiel in seinem Kapitel aber fort, ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein, Vers 29, und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten und ich werde das Getreide herbeirufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes vermehren, damit ihr nicht mehr das Höhnen wegen einer Hungersnot hinnehmen müsst unter den Nationen. Und dann hört einmal, so spricht der Herr, Herr, an dem Tag, da ich euch von all euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen und die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt, vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die ringsumher übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Gott wird seine Neuschöpfung vollenden. Nicht nur die Herzen macht er neu, er macht ein neues Paradies, einen neuen Garten der Wonne mit all seinen Vorzügen, mit all seiner Herrlichkeit. Und alle Schrecken, die die Sünde und der Bundesbruch mit sich brachten, werden fortgenommen werden. All diese Bilder des Segens, die wir hier in Hesekiel 36 lesen, wisst ihr, es sind Umkehrungen, es ist das Gegenteil des Fluches, den Gott in 3. und 5. Mose angekündigt hat, wenn nämlich die Menschen sein Gesetz übertreten, wenn sein Volk seinen Bund übertritt. Hungersnot, schlechte Ernteerträge, Spott der Nationen, Verwüstung und Zerstörung der Häuser und Städten, Gefangennahme. Lest einmal, was Gott als Fluch angibt für Sünde und Bundesbruch. Nun, Hesekiel verheißt einen neuen Garten Eden, in dem all das, was als Fluch über die Menschen gekommen ist, umgewandelt wird. Und das Gegenteil, der volle Segen wird dort herrschen. Und am Ende von Hesekiel sieht der Prophet einen vollkommenen, einen perfekten, einen riesengroßen Tempel in all seiner, in dem ein vollkommener Gottesdienst stattfindet. Und er gibt alle möglichen Details und Maßstäbe und Zahlen. Und das scheint uns ungewohnt zu sein, aber ich glaube, es ist ein Bild für den Himmel. Denn es ist wieder der Segen des neuen Bundes beschrieben in den Bildern des alten. In Kapitel 47, da tritt Hesekiel an diesen Eingang des Tempels und ein Wasserstrom kommt heraus, aus dem Tempel hervor. Am Altar vorbei und dann in alle Himmelsrichtungen. Und da heißt es, und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und durch dieses Wasser werden sogar die Salzmeere und Sümpfe geheilt werden, heißt es hier. Und schließlich heißt es, an dem Fluss, aber an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. In 1. Mose 2, Vers 10, wo der Garten Eden, der erste Garten, beschrieben wird, da ist auch von einem Fluss die Rede. Vers 10, ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Ich glaube, Hesekiel greift dieses paradiesische Bild auf, mit diesem Segensstrom, der diesmal aus dem Tempel hervorbricht. Diesmal ist der Ursprung des Stromes des Lebens der Tempel, die vollkommene Gegenwart und der vollkommene Gottesdienst, die vollkommene Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Bis ins kleinste Detail hinein wird alles vollkommen sein, wie sich der Priester Hesekiel es sich nur nicht schöner vorstellen konnte. Die neue Schöpfung ist ein noch besseres Eden, ein noch besseres Paradies als das erste. Und in der Offenbarung wird dieses Bild des Stromes vom Thron Gottes und der fruchtbringenden Bäume aufgegriffen als Beschreibung des Himmels. Offensichtlich beschreibt Hesekiel die Wiederherstellung, die Reinigung der ganzen Schöpfung und des Gottesdienstes, der ganzen guten Schöpfungsordnung. Krankheiten werden geheilt. Früchte kommen nicht nur mit langen Warten, sondern regelmäßig, beständig ist Erntezeit. Es ist Fülle. Fülle an Freude, Fülle am Leben. Alles, was wimmelt, auch das erinnert hier an die erste Schöpfung. Der Himmel wird voll Leben sein. Alles wird wieder aufgerichtet werden, geheilt werden, wiederhergestellt werden. Alles wird erfüllt werden von der Erkenntnis Gottes, von einem guten Gottesdienst. Es wird kein Makel, kein Mangel mehr sein, kein Verkommen, kein Zusammenbruch. Sogar die Dinge, die unwiederbringlich scheinen, wie versalzene Meere oder stinkende Sümpfe. Hesekiel sagt, es wird alles wieder geheilt werden. ein Paradiesgarten. Jesaja 65, Abvers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jenen Tod werden sie zeugen, denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Dieser Abschnitt, er beschreibt sogar im Wortlaut, dass hier der neue Himmel und die neue Erde gemeint ist. In Offenbarung 21 zitiert Johannes diesen Abschnitt meines Erachtens sehr eindeutig und zeigt damit auf, hier geht es nicht um etwas Vorzeitiges, hier geht es nicht um etwas Zwischenzeitliches, sondern um das Himmelreich, das auf Erden kommt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Genauso wird es ja auch in 2. Petrus zitiert. Und die Hauptaussage auch hier ist die Freude. Alle Traurigkeit der früheren Zeit wird bei weitem übertroffen werden. Sie wird nicht mehr von Belang sein. An das Frühere wird man nicht mehr denken. Es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Kein Weinen, keine Tränen, kein Klagen mehr. Und dies wird wieder mit sehr eindrücklichen Bildern und Vergleichen beschrieben. Was ist der größte Schmerz, den Eltern sich vorstellen können? Der Tod ihres Kindes. Wie häufig kommt es vor in dieser Welt, dass das Kinder sterben? Es gehört zur größten Traurigkeit von Eltern miterleben zu müssen, wie aufgrund von Krankheit oder Gewalt oder sonst irgendeiner Not ein Kind stirbt. Was ist die größte Angst, die größte Sorge von eines Menschen, dass er unerwartet, unvorbereitet stirbt? Jesaja verheißt hier in kleiner, in bildlicher, in verständlicher Form all diese Trauer, all diese Angst wird es nicht mehr geben. Es wird kein Kindersterben mehr geben, es wird keinen vorzeitigen Tod mehr geben. Eure Lebenszeit wird sein wie die der Bäume. Nun, aus dem Neuen Testament wissen wir, es wird gar keinen Tod mehr geben. Aber hier sind es die Bilder, die Beschreibungen, im Alten Testament, wie sie den größten Segen nur zeigen konnten. Ein langes Leben, das war das Bild für den Segen. Jesaja sagt, also wenn jemand mit 100 stirbt, hätte er einen Fluch. Das, was hier das eines der größten Bilder des Segens ist, das im Vergleich zum Himmelreich wäre das wie ein Fluch. Wisst ihr, hier geht es darum, all das, was ihr jetzt fürchtet, es wird es dort nicht mehr geben. Weil es dort kein Trauern, kein Weinen, kein Wehklagen mehr geben wird. All der Grund, der uns hier zur Traurigkeit bringt, wird dort weggewischt sein. Man wird sich nicht mehr daran erinnern. Es wird einem nicht mehr in den Sinn kommen, aufgrund der Freude, die da ist. Die größte Trauer und die Angst dieses Lebens, die wird dort nicht mehr existieren. Man wird nicht mehr kein Weinen mehr hören. Und auch vergebliche Mühe und Arbeit. Kennt ihr das? Dass ihr montags überhaupt nicht zur Arbeit gehen wollt? Dass es euch eine Mühe, eine Last ist? Nun, Arbeit ist nichts Schlechtes. Es ist eine Schöpfungsordnung. Es wird im Himmel Arbeit geben. Gut, ich werde wahrscheinlich arbeitslos sein im Himmel. Die Erkenntnis des Herrn wird völlig sein. Aber es wird Arbeit geben. Gott wird irgendeine andere Arbeit für mich finden. Aber der Fluch für den Bundesbruch ist vergebliche Mühe. Vergebliche Arbeit. Als Fluch für den Bundesbruch in den Büchern Mose, da sagt Gott dem Volk Israel, wenn ihr mein Gesetz nicht haltet, wisst ihr, was kommen wird? Ihr werdet Häuser bauen, aber andere werden es bewohnen. Und ihr werdet Weinberge pflanzen und andere werden davon essen. Vergebliche Mühe. Wenn ihr denkt, ihr könnt euch ein besseres Leben aufbauen in Ungehorsam, in Sünde, ich werde euch zeigen, wie vergeblich eure Mühe ist. Ein Fluch. Es sind die Bilder schlechthin für vergebene, für nutzlose Arbeit. Aber der Himmel wird voll sein von Freude an vollendeter und genossener Arbeit. Wurdet ihr mal von eurem Chef gelobt, dass ihr ein Projekt richtig gut bewerkstelligt habt? Tobias kennt es nicht, ne? Der Himmel wird voll sein von der Freude an guter, vollendeter, genossener Arbeit. Und außerdem wird es vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Kommunikation mit Gott geben. Kein Gebetskampf, kein Zweifeln, kein, hat Gott mich gehört oder hat er mich vergessen? Mit beeindruckend farbenfrohen Bildern malt hier der Prophet die Hoffnung des Himmels aus. Eine wiederhergestellte Hoffnung, voller Fruchtbarkeit, voller Frieden, voller Heilung und Segen. Der Fluch der ersten Schöpfung wird vergangen sein und alles wird in Segen gehüllt werden. Ein vollkommenes Paradies. Wiederhergestellte Schöpfung. Das zweite Bild, das häufig aufkommt, ist die Zionsstadt. Die Zionsstadt. Zion war eigentlich der Name für eine Burg der Jebusiter, die im Kanaan lebten und die eine Burg aufgerichtet hatten auf einem Gebirge, auf einem Berg. Eine Bergfeste, die hieß Zion. Und König David hat diese Stadt eingenommen und zur Davidstadt, zu Jerusalem gemacht. Und das wurde seine Hauptstadt, sein Herrschersitz. Und hier auf diese Bergstadt Zion führte David dann auch die Bundeslade, die Gegenwart Gottes hinauf. Und sein Sohn Salomo baute in Jerusalem den Tempel Gottes. Und so ist Zion der Inbegriff geworden für den Wohnsitz, für die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde. Also, wir haben heute Morgen schon gehört, Salomo, bei der Einweihung des Tempels, da weiß er, selbst die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Der Himmel ist der Ort der Herrschaft, des Thrones, der Gegenwart Gottes. Aber nun, diesen Tempel, den Salomo gebaut hat, es sollte doch der Ort sein, wo hier auf Erden die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Wo hier auf Erden man zu Gott in seine Gegenwart treten kann, wo man beten kann und er hört. Und Zion ist darum häufig ein Synonym für die Gegenwart Gottes. Für die Gegenwart Gottes hier auf dieser Erde. Der Prophet Micha, er prophezeit in Bezug auf ein neues Jerusalem, auf eine neue Zionstadt folgendes. Micha 4, Abvers 1. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Und erhaben wird er sein über die Hügel. Und Völker werden zu ihm strömen und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir wollen auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscharen hat geredet. Was erwarten wir von einer guten Regierung? Gerechte und gute Gesetze zur Erhaltung eines Rechtsstaates? Durchsetzung und Bewahrung von inneren Frieden und äußeren Schutz? Und Förderung der Wirtschaft und damit der Lebensqualität des Volkes? In keinem Land auf dieser Erde gibt es eine vollkommene Regierung. Durch die Sünde ist alles teilweise korrupt, moralisch verdorben oder kraftlos. Was Micha hier voraussieht, ist eine Zeit, in der Gott sichtbar und vollkommen und gegenwärtig herrscht von Zion aus. Also von seinem Wohnort, von seinem Thron aus. Er wird Recht sprechen, heißt es, so dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Er wird so regieren, dass es keine Kriege mehr gibt, sondern vollkommener Friede und Schutz. Schwerter und Speere werden zu Werkzeugen umgeschmiedet. Nun, auch das hier sind natürlich Bilder für den Krieg. Micha will hiermit nicht sagen, im 21. Jahrhundert gibt es keinen Krieg mehr mit Schwertern, sondern mit Maschinengewehren und Raketen. Nein, was er hier sagen will, ist, es wird unter den Menschen keinen Krieg mehr geben. Alle Menschen unter dieser Herrschaft Gottes, ihnen wird es völlig gut ergehen. Jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, auch hier, das ist das alttestamentliche Bild schlechthin für Wohlstand und Frieden. Wenn die Israeliten sich das Schönste vorstellen konnten, dann ist es, ich habe hier meinen eigenen Weinberg und meinen eigenen Feigenbaum und ich kann in meinem Garten sitzen und genießen. Auf der Höhe von Salomos Herrschaft, da war es eine Zeit lang so, als würde sich das erfüllen. Es ging den Leuten so gut durch die weise Herrschaft Salomos, dass sie jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen konnten und das Leben genießen konnten, aber es dauerte nicht lange, da fiel auch Salomo in so schreckliche Sünde, dass es bald verloren war. Aber hier, der Himmel, wird ein Ort vollkommener, gerechter, friedvoller, sicherer Herrschaft sein, voller Wohlstand und Freude. Eine vollkommene Herrschaft. Zionstadt ist das Bild für wiederhergestellte Herrschaft Gottes. Im Hebräerbrief heißt es, noch sehen wir ihm nicht alle Dinge untertan. Wir wissen, Gott herrscht, Gott ist souverän, aber noch gibt es so viele Dinge, dass sich gegen Gott erhebt. Nun, im Himmel wird es eine Zionstadt sein, von der Gottes Weisung ausgeht, wo seine Herrschaft in allen Ecken und Enden sichtbar wird. Und alle Sünde und alles Verbrechen und aller Krieg wird fortgeschafft sein. Jesaja 60, Abvers 13. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Wacholder, Platan und Zypresse miteinander, um die Städte meines Heiligtums zu schmücken, und ich werde die Städte meiner Füße herrlich machen, und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker, und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen, und sie werden dich nennen Stadt des Herrn, Zion, des heiligen Israels. Anstatt dass du eine Entlassene bist und eine Verhasste und niemand hindurchzieht, will ich dich zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Du wirst saugen die Milch der Nationen und saugen an der Brust der Könige, und du wirst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, und ich, der mächtige Jakob, dein Erlöser. Statt der Bronze werde ich Gold bringen, und statt des Eisens werde ich Silber bringen, statt der Hölzer Bronze und statt der Steine Eisen. Als deine Wachen setze ich Frieden ein und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit. Nicht mehr wird man von Gewalttat hören in deinem Land, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tage dienen, noch als heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Nicht mehr untergehen wird deine Sonne, noch wird dein Mond abnehmen, denn der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und die Tage deiner Trauer werden ein Ende haben. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein, werden das Land besitzen auf ewig. Sie sind sie ein Schößling der Pflanzung des Herrn, ein Werk seiner Hände, sich zu verherrlichen. Wenn ein König in einen Krieg verwickelt wird und verliert, dann bedeutete es damals, dass das Land dem Unterdrücker viele Tribute, viele Abgaben, die Schätze des Landes abgeben musste. Und so wurde das Land schnell arm. Und außerdem war es eine große Schmach, sowohl für den König als auch für das ganze Land. Die Propheten sprachen manchmal davon, dass ein Stern des Himmels gefallen ist, wenn ein großer König besiegt wurde. eine Person, die so glänzte, die, von der man Orientierung suchte, an der man sich ausrichtete, die irgendwie das ganze Land erleuchtete, die ist plötzlich gefallen. Und plötzlich liegt alles brach da. Die Nationen ringsum verachten und spotten einen. Der Handel floriert nicht mehr so und die Vasallregierung hatte es schwer, das bedrängte und unzufriedene Volk gut zu leiten. Auf Armut und Schmach folgt oft Kriminalität. Und Jesaja, er sieht nun hier eine Zeit, wo Gott Zion, die wieder nie wieder verachtet oder unterdrückt wird, sondern Zion wird der Reichtum der ganzen Welt gehören. Sie müssen nicht Tribute zahlen als Besiegte, sondern Zion wird angehäuft mit all den kostbarsten Schätzen aus der ganzen Welt und es wird keine Gewalttat mehr geben. Der Herr bleibt als Herrscher die Sonne, die nicht mehr untergeht. Er bleibt der Glanz, der niemals vergehen wird. Niemand wird mehr dem Volk das Land oder den Besitz wegnehmen. Sicherheit, Ruhm, Wohlstand, es sind die gleichen Verheißungen in anderen Bildern. Vollkommene, wiederhergestellte Herrschaft. In der Offenbarung wird das Thema mit der Sonne aufgegriffen. Es steht für die beständige, nicht untergehende Herrschaft Gottes in Zion. Das ist das Himmelreich, der Ort seiner Wohnung und Herrschaft. Auch Sacharja 8, ich werde das hier mal übergehen. Er spricht auch von dieser Segenszeit, die aus Zion herausbricht, wo die Städte wieder bevölkert werden, wo wieder eine Freude ist auf den Marktplätzen, wo eine Zivilisation herrscht, die aneinander eine gute Gemeinschaft haben, wo es keine Not mehr gibt. Und Christus wird in Zion, seinem Himmelreich, herrschen zum Wohl all seiner Himmelsbürger. Und ein letztes Bild wollen wir noch betrachten, das Festmahl. Das Festmahl ist das Bild für die wiederhergestellte Freude in Gemeinschaft mit Gott. Jesaja 25, Abvers 6. Und der Herr der Herrscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten. Ein Mahl von alten Weinen, von markigen, fetten Speisen, geläuterten alten Wein. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinwegtun. Denn der Herr hat geredet. An jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung, denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen. In der Antike bewiesen Könige manchmal ihre Freundlichkeit und ihren Reichtum, ihre Macht damit, dass sie vielen Menschen aus dem Volk zu einem großen Fest einluden. Das dauerte oft viele Tage, so wie es zum Beispiel im Buch Esther beschrieben wird. Für viele im Volk war das die schönste Zeit ihres Lebens. Die einzige Gelegenheit, die besten Speisen zu genießen und sich an der höchsten Unterhaltung zu erfreuen. Da gab es die neuesten Informationen, da gab es Schauspiel, Musik, Tanzen und Lachen. Und ja, königliche Speisen, die besten Weine. Alle Sorgen des Lebens waren für diese Zeit einen Augenblick vergessen. Jesaja beschreibt den Himmel wie so ein riesiges königliches Festmahl. Das Volk darf freudige Gemeinschaft mit dem König haben. Und all seine Gaben und all seine Freundlichkeiten, all seine Schätze, all das, was ihm gehört, sie dürfen es in Freude genießen, in Überfluss. Gott lädt hier nicht nur die Obersten ein, nein, es sind aus allen Völkern werden sie zu ihm eingeladen. Ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde aus der ganzen Welt. Fette Speisen dürfen sie genießen. Fette Speisen heißt hier, es wird wohl keine Diät mehr nötig sein im Himmel. Gibt keine Weight Watchers mehr oder so. Fette Speisen sind ein Bild für geschmackvolle, kostbare Speisen. Das Beste, was man sich nur vorstellen kann. Und außerdem die Hülle der Völker wird weggetan sein. Ich glaube, das meint, wir werden Gott erkennen, wir werden ihn sehen und uns an der unmittelbaren Gemeinschaft erfreuen. Gott ist nicht mehr fern, ist nicht mehr getrennt, nicht mehr unnahbar. Wir werden nicht mehr mangelnde Erkenntnis haben. Paulus sagt, die Juden haben immer ja noch eine Decke über ihren Augen, wenn sie das Alte Testament, wenn sie Mose lesen. Im Himmelreich wird die Decke abgenommen werden von allen Erwählten. Und sie werden völlig schauen, die Freundlichkeit des Herrn. Sie werden sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Nichts mehr wird uns trennen, keine Sünde, kein Unverstand, sondern wir werden direkte, freudige Gemeinschaft haben mit dem König. Und alle Traurigkeit, alle Tränen werden abgewischt werden. Kein Tod wird mehr sein, sondern ewige Freude an der Güte Gottes. Übrigens spricht Jesus von der Tischgemeinschaft der weltweiten Gemeinde mit Abraham und Isaak und Jakob in Matthäus 8. Und Jesus greift das Festmahl in einigen Gleichnissen auf. Und beim letzten Abendmahl, da weist er auf dieses himmlische Festmahl, auf dieses Bild aus Jesaja hin und sagt, Matthäus 26, Vers 29, ich sage euch aber, dass ich von nun an nichts mehr von diesem Gewächs des Weinstock trinken werde, bis an jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Der Wein beim Abendmahl ist eine Erinnerung, ist ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl. Und wir sind eingeladen aufgrund des Opfers Christi, aufgrund seines vergossenen Blutes. Zuletzt noch ein Abschnitt, mit dem alle diese Bilder wunderbar zusammen verbunden werden. Jeremia weissagt in Kapitel 31 von dem neuen Bund, der Herzenserneuerung, der Gabe des Geistes, genauso ähnlich wie in Hesekiel 36. Und hier verheißt er in Vers 10, Jeremia 31, Vers 10, hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich erfreuen im Reigen, junge Männer und Greise miteinander, und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben, und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Zunächst auch hier. Jeremia spricht von Israel im Begriff des alten Bundes. Israel als das Bild für das Gottesvolk. Der Hebräerbrief zitiert Jeremia 31 und macht deutlich, hier, das gilt für die Gemeinde aus allen erwählten Juden und Heiden zusammen. Israel Gottes ist die Schar der Erwählten. Doch schaut einmal hier, ist von der Höhe Zions die Rede, wo Gott als ein Hirte seine Herde hüten wird. Hirte ist auch ein Bild für königliche Leitung und Sammlung und Herrschaft und Schutz. Wiederhergestellte Herrschaft im Himmel. Zionstadt. Dann werden alle herzuströmen, um das Gute des Herrn zu genießen. Most und Öl, Schafe und Rinder. Es ist das Festmahl des Herrn, die wiederhergestellte Freude an dem Segen der Gemeinschaft mit Gott. Und ihre Seelen werden wie ein bewässerter Garten sein, wie Eden. Paradiesische Lebensfreude und Wonne des Herzens. Ja, Leib und Seele wird völlig wiederhergestellt, erneuert. Vollkommene Schöpfung, vollkommene wiederhergestellte Herrschaft, vollkommene, wiederhergestellte, freudige Gemeinschaft. Das ist es, was uns Gott durch die Propheten im Alten Testament über den Himmel offenbart. Einige Bilder sind sehr deutlich Metaphern oder Hilfen, die Freude und den Segen ein bisschen nachzuempfinden mit Bildern aus unserer Erfahrung, mit dem, was wir uns vorstellen können. Auf der anderen Seite dürfen die Bilder von Genuss, von Freude, von Schönheit, von Wohlstand in diesem Leben uns tatsächlich eine Hilfe sein, uns den Himmel vorzustellen. Wir haben gehört, es ist nicht nur irgendwie eine ätherische Geisterwelt, wo alle Zuckerwatte essen und auf Wolken schweben, sondern es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein, eine wiederhergestellte Schöpfung. Die Erde wird himmlisch sein, vollkommen von Gottes Segen und Gegenwart getränkt. Möge Gott unser Herz durch sein ganzes Wort eine lebendige Hoffnung und freudige Erwartung schenken auf das, was er bereitet hat denen, die ihn lieben. Amen.